Wir ziehen durch. Christoph, es ist wieder Podcast-Zeit. Der zweite jetzt in diesem neuen Jahr und wir bleiben dran. Wir geben nicht auf, wir quatschen wieder miteinander. Wie geht es dir, mein Lieber?
Ich wollte gerade sagen, wir ziehen hier knallhart durch. Ja, mir geht's gut. Ich habe wieder so ein bisschen Social-Media-Stress, ey.
Was ist los?
Ich mache ja immer so kleine Reels, die ein bisschen polarisieren. Aber es sind Fakten. Also ich bestehe darauf, dass ich das auch so meine. Aber die Leute sind halt alle irgendwie so undifferenziert heutzutage und checken gar nichts. Und ich weiß nicht, ich kann das nach Jahren immer noch nicht einfach mal abschalten und nicht die Kommentare lesen. Ich sitze dann da beim Kacken und muss mir das immer noch reinziehen. Also es ist Katastrophe. Und mich berührt das manchmal auch. Und dann muss ich halt draußen spazieren gehen und Fotos machen, um einfach von dieser komischen, inzwischen krank gewordenen Social-Media-Welt so ein bisschen abzuschalten. Ich sag da in dem Reel, ne, das ist so ein Hafermilch-Ding, am Ende, bessere Alternativen wären Mandelmilch, Kokosmilch oder vielleicht Kuhmilch. Und dann kriegst du diese ganze Veganer-Welle ab mit Leuten, die sagen, ja, Tierleid, Support. Ich so, Digga, was hat Mandelmilch mit Tierleid zu tun? Ich habe dir mehrere Optionen geboten. Ich habe einfach nur Optionen geboten. Wieso greift, weißt du, die Menschen sind so durch, ohne Witz, die sind alle hirnverbrannt inzwischen. Also richtig krank, was du da mitkriegst. Ne? Sei froh, dass du aus diesem Ding da raus bist. Das ist halt, es sind nur noch Psychopathen da draußen. Ich sag's dir, Rafa, wirklich nur noch.
Ja, der Hintergrund war ja bei dir, du hattest ja festgestellt, dass Hafermilch den Blutzuckerspiegel enorm ansteigen lässt. Und die Vorgeschichte davon war ja, dass du halt auch festgestellt hattest, dass andere Produkte, die du ja so im alltäglichen Alltag konsumierst, deinen Blutzuckerspiegel auch so ein bisschen anregen oder intensiv anregen. Und das hattest du publiziert in mehreren Reels und da ist halt wirklich so eine, ja, jetzt nicht Shitstorm, würde ich jetzt nicht sagen, aber andere Influencer sind da auf den Zug aufgesprungen und haben versucht, das irgendwie, ja, wie sagt man, auszuhebeln, gegen zu argumentieren etc. pp. Der Wahnsinn eigentlich, oder?
Das Ding ist so, die haben ja noch nicht mal ein Argument. So, weißt du, jetzt dieser Mario Müller oder wer war da noch, so ein komischer Klaas, bla, diese ganzen TikToker, die halt nur quasi das erzählen dürfen, was ihr Sponsor ihnen vorgibt. Ne? Also die müssen ja ständig ihr Oatmeal, Rice Meal anwerben. Und dann kommst du natürlich nicht gelegen, dass jemand was gegen Haferflocken sagt, weil die das natürlich irgendwie am Tag 20 Mal in ihrer Story platzieren müssen, weil sie davon finanziell abhängig sind, das zu bewerben. Und wenn dann jemand einfach mal aus ihrer Bubble oder aus ihrer begrenzten Zone rausgeht und was anderes, beziehungsweise aber auch andere, also es sind ja Fakten. Also es gibt natürlich, du kannst immer von verschiedenen Perspektiven was betrachten, was Haferflocken angeht. Natürlich ist das jetzt nichts Schlimmes und es gibt Leute, die können Haferflocken essen oder die meisten haben da gar kein Thema. Aber du kannst es halt von verschiedenen Seiten betrachten. Und die sehen halt nur ihre Bubble, weißt du, weil die das natürlich anwerben müssen. Und für die kommt natürlich eine andere Meinung gar nicht in Frage, weil das würde ja ihr Geschäft zerstören, weißt du? Und das ist halt immer so echt schwierig da inzwischen, weil du sagst eine Sache, diese Videos sind ja 60 Sekunden. Ich sag dir, das sind wie die Ratten, kommen die aus ihren Löchern angeschossen, vor allem von dieser einen Firma da, Alter. Ich will da gar nicht sagen, jeder weiß, wer gemeint ist. Und anstatt ein Argument inhaltlich zu bringen, hast du ja mal wieder voll reingeschissen. Bla, weißt du, so direkt sind die so, wie so kleine Kinder früher auf dem Schulhof, die sich angegriffen fühlen und dann petzen gehen. So. Weißt du so, es ist echt abnormal, was da inzwischen abgeht. Und das ist halt wie so eine Pest, die dann von einer Seite so dich so überschwemmt und du kommst gar nicht mehr dagegen an. Also es macht einen wirklich kaputt, ich sag's dir.
Würdest du sagen, das ist mit den Jahren schlimmer geworden, mit diesem Konkurrenzverhalten? Weil wenn du dir überlegst, wir beide gehören ja wirklich zur alten Riege. Wir haben vor über 10 Jahren damit angefangen und viele unserer Wegbegleiter, die sind ja nicht mehr in der Fitnessszene tätig. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, damals ein Karl S., ein Misha Janjec, Patrick Reiser, ein Alon Gabay, wen gibt es noch, ein Julian Zietlow, die haben ja alle mit Fitness angefangen und sind davon komplett weg, machen jetzt was ganz anderes. Und da ist eine neue Generation oder wenn nicht sogar eine zweite Generation an Fitness-Influencer da. Würdest du sagen, die gehen anders vor als die alte Riege, sage ich jetzt mal, und haben ein krasseres Konkurrenzverhalten oder ein anderes Konkurrenzverhalten?
Definitiv, weil heutzutage ist ja so, es gibt viel mehr, die das Gleiche machen. Und du musst natürlich gucken, wie kannst du polarisieren, damit die Leute dir zuhören oder du Aufmerksamkeit bekommst. Dazu kommt natürlich auch, dass die Leute das halt hauptberuflich machen. Früher war das ja erstmal so, ne? Wir haben angefangen, wir haben studiert, haben das nebenher ein bisschen gemacht und irgendwann konnte man vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen. Heutzutage machen die ja nichts anderes außer diese Videos. Das ist ja deren einzige Einnahmequelle. Also versuchen die natürlich auch krampfhaft mit allen Mitteln irgendwelche Klicks zu generieren. Und das funktioniert natürlich dann halt von den Leuten, die jetzt zum Beispiel bei ESN sind, da sieht man es halt relativ häufig, oft damit, indem man andere schlecht macht oder andere ankreidet, sich daran hochzieht sozusagen und dann halt darüber polarisiert, wie schlimm oder wie schlecht denn jemand anderes ist oder was seine Meinung ist. Und das siehst du ja, damit hat Christian Wolf und More Nutrition haben ja ihr ganzes Marketing damit aufgebaut. Und es fing aber schon unabhängig davon, du weißt es ja selber, früher war erst eine Zeit, wo alle so ein bisschen was miteinander gemacht haben, so mit Videos. Weißt du ja noch, wir haben mit Julian diesen Muskelmacher, also wir haben eigentlich mit vielen was gemacht, bis dann diese ganze KLS-Clique, so entweder du bist für mich oder gegen mich, weißt du, so entweder du bist Team GA oder wir schießen gegen dich, so, weißt du, das fing ja eigentlich damit schon an. Und eigentlich seitdem halt du diese Sponsoring-Lage hast, ne, der ist Team das, der, also der ist bei dem unter Vertrag oder das, hast du ja auch wirklich diese Grüppchen, die gegeneinander schießen. Das war ja vorher nicht das Thema. Es geht ja eigentlich am Ende immer nur um Geld, dass Leute halt ihr Zeug verkaufen wollen. Ne? Deswegen sind sie so.
Ja, das ist schon crazy. Man muss halt berücksichtigen, so wie du gesagt hast, die haben Verträge mit diversen Sponsoren. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht ein Vertrag ist, wird man halt dann dementsprechend bezahlt. Und bei manchen ist es so, die bekommen ein gewisses Fixum, ne, im Monat ausbezahlt. Und andere, die bekommen gar nichts. Die werden nur am Umsatz beteiligt der Warenkörbe ihrer Follower. Ne? Und das ist dann wie viel Prozent? 5%, 10%. Und dementsprechend müssen die dann halt echt viel verkaufen, um oder viel vermitteln, um eine gewisse Gage, Provision am Ende des Monats zu bekommen, ne, zu erhalten.
Safe, ich meine, guck dir da, ich mache ja auch mal Protein-Werbung. Das siehst du ja auch alle paar Tage, ne, halte ich da mein Kreatin, EAAs, einen Riegel rein. Aber jetzt guck dir mal bei Leuten von ESN oder More Nutrition die Stories an. Also was das für ein kranker Unterschied ist. Also bei denen ist ja jede zweite Story eine Werbestory. Also ob das Johannes Lukas ist, anderen aus der Riege folge ich ja gar nicht. Bei ihm sehe ich es halt, weil ich da manchmal reingucke, so was macht der so. Aber den anderen folge ich nicht. Aber ich höre das ja von allen, dass die quasi eigentlich, das ist ja wie QVC quasi nur noch.
Teleshopping.
Also die müssen ja quasi den Leuten erzählen, dass sie sich nur noch von Supplements ernähren. Also wenn es nach den Firmen geht, erzählen die den Leuten halt, dass sie von morgens abends nur Pillen und Pulver zu sich nehmen und sonst nichts. So. Und ich glaube aber bei vielen geht das so tief, dass sie daran glauben, dass es auch anders nicht mehr geht. Du siehst das ja dann an den Reaktionen jetzt zu diesem Hafermilch, Haferflocken-Ding. Die denken halt tatsächlich so, Haferflocken sind notwendig oder Oatmeal oder Reismehl, damit du Energie hast, weißt du so. Es ist teilweise komplett hirnverstrahlt. Ich krieg dann auch heute, habe ich wieder so eine Story bekommen, so, wo die Leute dann fragen, wie schaffst du das denn am Tag Kraft zu haben, wenn du nur einmal abends isst? Also die Leute, die da draußen sind, die dann halt irgendwie mitbekommen, dass man vor dem Trinken Oatmeal essen muss und so, die sind ja von Biologieunterricht noch nicht mal in der ersten Klasse angekommen. Also die wissen ja gar nicht, dass es sowas wie einen Glykogenspeicher gibt. Mm. Die Leute denken ja tatsächlich, wenn du nicht alle 3 Stunden irgendwie dein Oatmeal zu dir nimmst, dann stirbst du oder so.
Ja, das ist halt echt das
Problem. Allein, wenn man mal so ein bisschen evolutionstechnisch denkt, wie haben die Leute das denn? Also, ne, also die Leute denken halt echt, du musst jede 2 Minuten deine Pillen schlucken und dein Oatmeal fressen, sonst verlierst du alle Muskeln oder so. Also und ähnlich werben die das ja an. Ne? Natürlich ist es ein bisschen überzogen, aber die Leute sind ja komplett verpeilt.
Ja, wenn man das so ein bisschen evolutionsmäßig betrachtet oder einfach in die Geschichte zurückblickt, im Mittelalter, da gab es nichts zu fressen, da gab es kein Frühstück, da gab es kein Mittagessen, da gab es vielleicht abends irgendwie was zu mampfen und am nächsten Tag musstest du vor Sonnenaufgang wieder raus und auf dem Acker arbeiten, um sozusagen dein Essen zu erwirtschaften. Und wenn man noch weiter zurückgeht in die Steinzeit, wo man noch mit Pfeil und Bogen unterwegs war, Jeder, der ein bisschen Ahnung von der Jagd heute hat, der weiß ganz genau, ey, es gibt Tage bzw. Nächte, da hockst du stundenlang in der Kälte auf deinem Hochsitz und es kommt keine Wildsau vorbei, es kommt kein Bock vorbei, kein Reh und du schießt halt nichts, ne? Und das war halt damals nicht viel anders, ne? Da musstest du halt teilweise kilometerweit unterwegs sein, um überhaupt irgendwas zu sehen, was du fangen konntest, ne? Und ansonsten hast du gehungert. Und die hatten trotzdem halt Energie oder beziehungsweise Kraft, um halt das zu erledigen, was zu erledigen ist, ne?
Ja, sonst würden wir ja nicht auf unsere fetten Arsche sitzen, weil dann würden wir nicht existieren, hätte sich die Spezies sonst nicht durchgesetzt. So. Und vor allem musst du ja auch diese Etappen sehen. Der Ackerbau, der kam ja irgendwann erst, dass die Leute angefangen haben, Getreide zu essen. Vorher kannst du dir das wie so eine Paleo-Diät vorstellen, da war das Jäger und Sammler. Da haben die halt nur Fleisch gefressen, Beeren und das, was sie quasi gefunden haben. So, dann kam der Ackerbau, dann, das war ja der Next Step, dass sie halt Weizen gegessen haben und so ein Zeug. Und dann kam ja irgendwann die Industrialisierung, dass die Leute irgendwann einen Kühlschrank hatten. So, das war ja auch vor 100 Jahren noch nicht wirklich der Fall, dass jeder einen Kühlschrank zu Hause hatte. Ja. So, und dadurch entsteht ja auch diese ganze Entwicklung. Dann kommt irgendwann so ein Harvey Kellogg, der den Leuten erzählt, ihr müsst Cornflakes morgens fressen. Auf einmal entwickelt sich so eine Frühstückskultur. Und auch die Leute, die jetzt mich angreifen, weil ich als Option Kuhmilch gesagt habe, wusstest du, dass halt gerade auch die Gewinnung von Milch, also dass die Leute quasi Kuhmilch erzeugen konnten oder trinken konnten, auch viel zur Entwicklung der Menschheit beigetragen hat, weil das teilweise den Leuten auch den Arsch gerettet hat, dass sie ihre Proteine oder ihre Fette über Kuhmilch bekommen haben in gewissen Epochen. Auch wenn es das nicht gegeben hätte, würden wir wahrscheinlich auch hier nicht sein, weißt du? Also Viehzucht und so ein Zeug, das ist ja ein Entwicklungsprozess der Menschheit. Ja, so. Ja. Ne? Das hat sich natürlich die letzten Jahre zu einer Massentierhaltung entwickelt, die natürlich nicht positiv ist. Aber das hat ja mal wirklich im Kern einen sehr, sehr entscheidenden, wichtigen Punkt für die Weiterentwicklung der Menschheit. Also hätte es die Viehzucht nicht gegeben und Milch und so ein Zeug, dann würden wir vielleicht auch hier nicht sitzen, weil in gewissen Gesellschaften war das halt überlebensnotwendig, dass es sowas wie eine Viehzucht gab, weißt du so? Also und dann musst du dir halt die Leute, die so komplett verstrahlt sind, die sich jetzt lieber für 4 Euro einfach Glucose mit Palmöl oder mit Rapsöl reinziehen, weil es halt in irgendwelchen fancy veganen Cafés rumsteht und denken, wenn sie jetzt einfach so eine Chemiemilch da saufen, ist das die bessere Alternative. Ich sage überhaupt nicht, das Kuhmilch inzwischen ist ja auch hochverarbeitet und so, ist ja auch nicht mehr die beste Wahl, definitiv nicht. Aber die Leute lassen sich halt echt gerne von der Industrie verarschen, weißt du, dann steht da Oatly drauf, dann ist das schön aufgemacht und da ist nichts drin außer Wasser, Glucose und das ist Rapsöl, weißt du, und das verkaufen die für 4 Euro. Und die Leute hauen sich das in ihre Matcha-Tee und sind glücklich, aber checken nicht, dass sie mittags wieder Kekse fressen. So. Das ist halt so, die Leute sind einfach komplett verstrahlt. Und natürlich übertreibe ich auch ein bisschen mit dem Polarisieren dann. Aber mich regt das auf, dass die Leute einfach, also die können nicht mehr um die Ecke denken. Die schaffen es einfach nicht mehr so. Ne? Es ist halt echt krank.
Ja, man muss halt im Gespräch bleiben. Ne? Das ist halt wichtig und da gehört halt ein bisschen Provokation dazu. Ne? Also das hat ja damals der ein oder andere YouTuber, Influencer nicht anders gemacht, ne? Um da nochmal anzuknüpfen, im Fitnessmarkt steckt ja wirklich sehr, sehr viel Geld, ne? Ob das jetzt mit Trainingsprogrammen ist, auf Webbasis, auf App-Basis, Supplemente, Kleidung, ein riesiger Markt, in dem Milliarden umgesetzt werden. Warum glaubst du, haben gewisse Influencer über die Jahre damit aufgehört? Ne? Also die definitiv damit richtig gutes Geld verdient haben, wieso haben die gefühlt von einem Tag auf den anderen das Thema Fitness sein gelassen? Was glaubst du, woran liegt das? Und warum machst du damit noch weiter?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Der erste, das ist ja vielleicht auch ein Grund, den du so bestätigen kannst, wieso du mal aufgehört hast, ist dieses Toxische irgendwie. Das ist so echt so dieses Ellenbogen-Ding, ich bin besser als du, bla, das ist immer so, auch das siehst du ja jetzt, ich merke das ja auch zunehmend jetzt, es ist extrem krass geworden, dieses ich bin der bessere Coach, ich bin klüger, weißt du, dann kriegen irgendwelche von ihrem Sponsor Studien zugeschoben, müssen das ablesen und geben sich da als Doktor TikTok aus und erzählen den Leuten halt irgendwas, weißt du, es ist ja irgendwie komplett abgedriftet, dass es eigentlich so ist, dass jeder quasi den Leuten eigentlich helfen will. So, ne, jeder will ja eigentlich, dass jeder fit und gesund wird, Aber darum geht es ja eigentlich den meisten gar nicht. Den meisten geht es ja nur darum, sich über andere zu stellen, um zu polarisieren, um damit Geld zu verdienen. Es geht ja am Ende gar nicht darum, den Menschen wirklich zu helfen. So. Und das ist halt so ein Ding, was halt nicht mehr das abbildet, wieso man mal damit angefangen hat. Also ich habe ja damals mit YouTube angefangen. Da habe ich die ersten 3 Jahre gar kein Geld damit verdienen können. Jetzt überleg dir mal, viele, die heute Influencer oder auch Fitness-Influencer sind, denkst du denn, die würden regelmäßig Content machen, wenn man denen sagen würde, du kannst die ersten 3 Jahre keinen Cent damit verdienen? Denen geht es ja nicht grundlegend darum, anderen zu helfen, sondern die wollen sich ja irgendwie die Tasche voll machen und teilweise nicht arbeiten. Also das merkst du schon, finde ich. Dann hast du auf der anderen Seite, wenn jetzt natürlich von diesen ganzen damals GA, ob das jetzt irgendwie Road to Glory, Misha, Patrick Reiser, bla. Vermutlich haben die sich halt 3-4 Jahre zugeballert mit irgendwas, um eine krasse Form zu kriegen, haben halt die Kuh gemelkt, rein finanziell, und hatten dann einfach keinen Bock, auch mehr dieses körperliche Ding vielleicht so durchzuziehen. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob die, ich will jetzt nichts unterstellen, aber es ist vielleicht nachzuvollziehen, dass sie irgendwelche Substanzen genommen haben, um halt eine gewisse Abbildung zu präsentieren, womit sie halt ihre Produkte beworben haben. Und irgendwann haben sie halt auch gedacht, so irgendwie kann ich das jetzt nicht 10 Jahre so durchziehen. Und halt, ich weiß es nicht. Also wenn du die halt manche, also ich persönlich mache, seitdem ich 5 Jahre alt bin, Sport regelmäßig. Mhm. Bei mir ist es natürlich auch wirklich ein Thema, was Leidenschaft betrifft, Training regelmäßig. Ich gehe ja halt immer noch jeden Tag wie ein Bekloppter 2 Stunden zum Sport. Ja,
dito.
Das würde ich auch machen, wenn die Kamera nicht an wäre. Und das würde ich auch machen, wenn ich kein Geld damit verdienen würde, weil ich das davor gemacht habe. Und ich habe auch als Fitnesstrainer vor Social Media mein Geld auf der Fläche als Trainer verdient. Das haben ja auch die wenigsten gemacht. Das heißt, ich glaube, auch viele haben das Fitnessthema einfach als finanzielle Quelle aufgegriffen, weil das halt gut für einen gewissen Zeitraum funktioniert hat. Und dann gesehen, naja, irgendwie ist der Drops gelutscht, woanders kann ich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung oder irgendeinem anderen Coaching doch mehr Geld verdienen. Also das denke ich halt auch. Ne? Dass man sich dann halt, dass man vielleicht nie wirklich so die Leidenschaft zum Sport hatte, sondern einfach so das aus grundlegend finanziellen Gründen vielleicht eher gemacht hat. Ne?
Okay. Und wie lang glaubst du, kannst du das noch durchziehen? Oder ja, glaubst du, das durchziehen zu können?
Boah, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich an dem Punkt, dass ich das noch so mache, solange mich das jetzt nicht noch kranker stresst, beziehungsweise solange ich noch eine gewisse Leichtigkeit dabei habe und damit Geld verdiene. Aber ich werde ja auch, du bist ja noch mal fast ein Jahr älter, Rafa, ich werde auch jetzt 37 das Jahr. Ich denke, vielleicht bis 40, so kannst du das noch ein bisschen durchziehen. Ich versuche halt, mir wirklich die nächsten Jahre noch ein bisschen Kohle zurückzulegen. Und ich habe ja immer noch so, es ist wahrscheinlich nicht die klügste Idee, aber dass wir irgendwie nach Spanien gehen und ich dann eine scheiß Pizzeria aufmache. Das ist immer noch so bei mir so eine. Also wenn ich da aussteige, quasi beruflich, dann könnte ich mir vorstellen, das zu 100% zu machen, dass ich irgendwie ein Café oder ein Restaurant mache. Aber ich würde natürlich für mich persönlich, werde ich wahrscheinlich bis ich tot umfall, trainiere, weiter, genau so.
Aber,
also das hat nichts.
Aber warum, also ich würde dich eher so als der Schnitzeltyp in Thailand sehen. So, weißt du, in Bangkok so ein Schnitzelhaus aufmachen, das wäre doch was.
Nee, also ich würde eher sagen, so Pizzeria an der Strandpromenade irgendwo auf Malle oder so, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder irgendwie so einen kleinen Tapasladen irgendwo, weißt du,
ja.
Wo du deinen Rotwein und Käse abends fressen kannst. Naja, keine Ahnung, so im Endeffekt, also eigentlich ergibt sich immer irgendwas und so, du kannst auch nie 100% planen. Ich muss so sagen, unabhängig von dem ganzen Online-Ding, ich habe ja mein Fitnessstudio hier noch, mein kleines Office-Gym im Osten von Berlin. Und da mache ich ja auch meine Coachings, ne? Meine Körperanalysen, meine Personal Trainings hin und wieder. Und das läuft ja 100% ohne Social Media. Natürlich kommen oftmals die Leute durch Social Media dahin. Aber ich denke, wenn man das Marketing quasi eher regional macht, ohne groß Social Media, könntest du auch deine Kunden für Personal Training in Berlin vor Ort gewinnen. Und auch das macht mir tatsächlich einigermaßen Spaß, weil das ist ja der Grund, wieso ich als Trainer angefangen habe. Ich habe ja auch vor Social Media einfach als Trainer im Fitnessstudio gearbeitet. Und das auf so einer persönlichen Ebene, ohne jetzt Videos dabei zu drehen, macht mir auch noch Spaß. Seit der Frage, wie lange man das machen kann. Aber ne, ich denke, die Zielgruppe wird auch mit älter.
Ja, aber eine ältere Zielgruppe heißt ja nicht, dass die unsportlicher ist. Ne? Dann muss man halt ein bisschen anders vorgehen, gewisse Dinge mehr oder ja, anders betrachten, berücksichtigen. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit 60, 65 immer noch meinen Sport durchziehen werde, ne? Aber halt nicht mehr dann mit 100 Kilo Bank drücken, ne? Weil es dann der Körper vielleicht nicht mehr stemmen kann.
Ja, safe. Also ich auch. Solange ich keine Krankheiten oder Verletzungen bekomme, die das verhindern, werde ich auch mit 60, 70 noch Sport machen, weil du merkst ja, dass es einem gut tut. Ist natürlich mal die Frage, in was für einer Dosis, aber spricht ja nichts dagegen, irgendwie auch im hohen Alter Sport zu machen. So. Die Frage, ob du jetzt mit 60 oder 70 da noch Leuten Tipps geben willst oder kannst. Ich glaube, da hast du irgendwann echt deinen Zenit, vielleicht so mit 40, 45, wo sich vielleicht dann auch irgendwann ein 50-Jähriger lieber einen 30-jährigen Trainer sucht als einen 60-Jährigen. Weißt du was? Ich glaube, da hast du irgendwann schon so den Zenit deutlich überdingsbumst. Aber ja, ich denke mal, was man machen kann, sich Geld zurücklegen, ein bisschen sparen, ein bisschen die Augen offen halten.
Aber meinst du nicht, dass Weisheit und Erfahrung, Expertise mehr wert ist als jetzt ja ein gut gebauter Körper?
Ja, definitiv. Aber ich glaube auch, dass du mit also ich weiß nicht, inwiefern du jetzt das gegeneinander aufgleichen kannst, aber wenn du halt.
Weil Krafttraining, 60, Fitnesstraining 60. hat sich in den letzten 100, 150 Jahren oder seit wie lange das betrieben wird, ja nicht großartig verändert. Ne? Also wenn du den Bizeps aufbauen willst, musst du Bizeps-Curls machen. Ne? Mit Hanteln oder mit irgendetwas Schwerem, sage ich mal. Was soll sich da dann in den nächsten 20, 30 Jahren ändern?
Also was genau, ja, also bei der klassischen Trainingslehre an sich nicht unbedingt viel. Natürlich gibt es immer wieder neue Studien über Bewegungsabläufe, bla. Was halt jetzt auch spannender ist, auch wo ich auch die letzten Monate definitiv mehr Content mache, ist das Thema Ernährung. Da gibt es dann schon immer wieder mal neue Erkenntnisse, gerade auch bezogen auf die Esskultur oder Lebensmittel, die immer wieder neu auf den Markt kommen. Ich meine, diese ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel, die existieren ja auch tatsächlich erst so ab den 90er Jahren, weißt du? Also das ist ja auch echt eine Wissenschaft erst, die die letzten 30 Jahre so gefühlt aufgekommen ist, wo der ganze Quatsch aus Amerika hier rüber geschwappt ist nach der Wende, weißt du? Also diese ganzen Fastfood-Geschichten und so, das ist ja auch ein Problem, was, glaube ich, eigentlich noch relativ neu ist. Ne? Also das siehst du ja auch in anderen Kulturen in Asien und so, wo das Essen halt traditionell war und irgendwann waren die Amis da und dann haben die da quasi den ganzen Genpool durcheinander gewirbelt und die Leute krank gemacht mit ihrem Fraß. So, und ich glaube, das sind auch noch Sachen und Erkenntnisse, die die nächsten Jahre halt deutlich neuer werden. Auch dieses ganze Blutzuckerthema ist tatsächlich, also ich bin ja auch selber drauf gekommen, weil das erst seit wenigen Jahren in den USA auch ein Trend ist, ne? Dass halt nicht nur Diabetiker sich damit auseinandersetzen, sondern halt einfach auch Leistungssportler, aber auch das Thema Prädiabetes oder Kinderdiabetes. Okay. Das, also seit Also Typ-2-Diabetes bei Kindern, das ist ja ein Problem, was akut ist in den USA.
Das ist ja das Altersdiabetes, richtig?
Nee, dass wirklich Kinder Diabetes bekommen aufgrund der Ernährung.
Ja, aber das ist ja das Altersdiabetes, ne? Also das was auch übergewichtige Menschen bekommen können, ne? Also
Ja, du hast mit Typ 1 ist halt eher sowas genetisch bedingtes. Genau. Und Typ 2 ist das, was aufgrund von Rahmenbedingungen quasi. Das kann Stress, das kann Ernährung sein. Das können natürlich auch Krankheiten, die dazukommen, auch so, sage ich mal, chronische Erkrankungen, ne, wie jetzt so eine Colitis, führt zum Beispiel dazu, dass der Darm gewisse Lebensmittel nicht mehr richtig verarbeiten kann. Und dann kann natürlich auch durch eine chronische Erkrankung Diabetes als Folgeerkrankung kommen. Sowas ist auch möglich, Diabetes Typ 2. Aber du hast halt, weiß nicht, ob ich jetzt lüge, aber jedes vierte oder fünfte Kind irgendwie unter 14 in den USA schon Typ-2-Diabetes. Also ich will jetzt gar nicht lügen, aber irgendwie so eine, es kann auch jetzt voll falsch sein, aber es gibt diese Statistiken, dass es die letzten 10 Jahre extrem geworden ist. Dass halt bei Kindern, also zumindest Prädiabetes ist halt, es gibt halt diese Normgrenzen von Milligramm pro Deziliter und dass die schon quasi im nüchternen Zustand über diesen tatsächlichen Normgrenzen sind mit 13, 14, weil die halt den ganzen Tag Süßigkeiten fressen und Zucker saufen so. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, was ja noch größer wird. Also ich glaube nicht, dass diese verarbeiteten Lebensmittel auf einmal in den nächsten 5 Jahren verschwinden.
Nee, es wird wahrscheinlich sogar eher mehr halt werden, ne?
Ja, und wenn ich jetzt hier diese Videos halt teile bei den Reels jetzt mit Hafermilch oder Haferflocken, so, also in den USA ist das halt präsent seit Jahren, wenn du da in die Fitnessszene gehst oder so, so der, und dann sagst, Hafermilch ist schlecht oder ist halt echt nicht die beste Wahl, dann wird dir jeder recht geben. Aber wenn du hier ein Reel dazu machst, dann rasten alle völlig aus und denken auf einmal, du willst ihnen was wegnehmen, weil Deutschland ja gefühlt auch immer noch mal 5 Jahre hinterher ist bei der ganzen Thematik. So, ne? Und das, ich glaube halt, dieses ganze Thema wird auch hier in Deutschland noch mal groß zunehmen. Ich will nicht sagen, dass die Leute dann sich Keto ernähren, bla, ist natürlich auch Quatsch. Aber ich glaube, diese metabolische Flexibilität, hochverarbeitete Lebensmittel, Glucose, also die Effekte von Blutzucker auf den Organismus, das sind Dinge, wo die Leute zunehmend auch hier 100% darauf achten werden. Ne, auch da kommen ja immer mehr Studien. Also diese ganzen Blutzuckerstudien, die ich teilweise jetzt verlinkt habe, wo ich mich verteidigen musste, die sind alle von 21 bis 23. Die sind teilweise die letzten 2-3 Jahre erst entstanden. Ja. Ja, also ziemlich neu. Auch diese Süßstoffstudien, wo jetzt alle, Süßstoff hat ja keinen Einfluss auf den Blutzucker. Ja, wahrscheinlich zu 90-95% hat es keinen Einfluss darauf. Aber wenn ich halt Intervall faste zum Beispiel und den ganzen Tag keine Nährstoffe zu mir nehme, habe ich eine höhere Insulinsensitivität als jemand, der 5-mal am Tag isst. Das heißt, mein Insulin reagiert viel schneller auf irgendwas, was in meinen Organismus kommt, als wenn ich den ganzen Tag sowieso schon was esse. Und da habe ich tatsächlich teilweise die Erfahrung gehabt, dass es gewisse Auswirkungen auf meinen Blutzucker haben kann. Und genau dafür gibt es inzwischen auch Studien, die das belegen. Ne? Natürlich ansatzweise. Aber ich habe jetzt lustigerweise heute bei Gannikus einen Artikel gesehen, dass More Nutrition abgemahnt wurde von Foodwatch, weil sie eben halt behauptet haben, dass Süßstoffe in ihren Werbeclips keinen Einfluss auf den Blutzucker haben. Und es gibt EU-Richtlinien, wo festgelegt ist, dass man das nicht behaupten darf, weil es einfach nicht stimmt.
Okay, das ist krass.
So. Und deswegen wurden sie abgemahnt von Foodwatch. Und die können vor den Gerichtshof gehen, weil die EU-Richtlinie bestimmt, dass da steht drin, dass Süßstoffe bedingt den Blutzucker beeinflussen können. Okay. Es ist halt nicht ausgeschlossen. Und das sind Dinge, die halt so im Raum stehen, wo die Leute einfach nicht drüber nachdenken. Weil gerade bestimmte Firmen halt natürlich das Marketing so betreiben, auch mit Cherry-Picking von Studien, dass sie natürlich ihre Sachen unter die Leute bringen. So, aber die Leute sind nicht bereit, einfach mal über den Tellerrand zu gucken. So, ne? Und da gibt es halt inzwischen so viel. Ich gucke mir auch abends, wenn ich jetzt bei YouTube reingucke, mir oft halt viele YouTuber oder Ärzte aus den Vereinigten Staaten an. So, es ist halt mega interessant, wie viele Jahre die uns voraus sind, auch was die Thematik betrifft. Ist natürlich nicht alles gut, was aus Amerika kommt, aber die machen sich halt teilweise echt mehr Gedanken. So, ne? Hier in Deutschland hast du halt wirklich gerade was, Haferflocken ist ja nur ein Beispiel, oder Reis. Dieses Oldschool Bodybuilding, ja, Markus Rühl frisst das den ganzen Tag, also macht es hier danach, weil er ja so aussieht.
Mhm.
Aber die Leute können ja nicht eins und eins zusammenzählen. Das schaffen viele tatsächlich nicht mehr, von den jüngeren Leuten auch nicht.
Ja, und vor allem die Lebensmittelindustrie ist ja in einem ständigen Wandel, ne? So wie du gesagt hast, viele Produkte sind erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten auf den Markt gekommen und da kommt auch noch eine Menge auf uns zu, wie jetzt zum Beispiel Laborfleisch oder dergleichen. Und da wissen wir ja auch noch nicht, wie auf lange Sicht gesehen das Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben wird, ne? Weil da geht es wahrscheinlich hin, ne? Dass viele Sachen aus dem Labor kommen, dort gezüchtet sind, dort aufgebaut sind und wir es dann uns einverleiben.
Ja, du musst halt auch eins überlegen, diese ganze Mikrobiom-Geschichte, also quasi von Darmbakterien, ne? Je mehr du halt natürliche Lebensmittel immer mehr veränderst oder künstlich machst, desto mehr ist auch unser Darm oder unser natürlicher Organismus darauf nicht vorbereitet, das zu verarbeiten. Weil wir isolieren ja quasi auch durch diese ganze Nahrungsergänzungsmittelindustrie immer mehr die Nährstoffe, die wir scheinbar brauchen. Das heißt, wir machen Aminosäuren frei, wir machen Whey-Protein, wir machen Magnesium frei. Also wir lösen quasi die scheinbar wichtigen wichtigen Nährstoffe oder Mineralstoffe von dem eigentlichen Lebensmittel, weißt du? Also früher haben die Leute sich auch keine Tabletten und Pulver reingehauen. Aber heutzutage hast du bei vielen, habe ich zumindest das Gefühl, die ernähren sich mehr von Nahrungsergänzung als von echten Lebensmitteln.
Ja, und das ist ein großes Problem, was viele Leute nicht berücksichtigen, ist, dass wenn du jetzt einen Apfel nimmst, ne, wir könnten jetzt aus dem Apfel das Vitamin C heraus extrahieren und uns einverleiben, aber in so einem Apfel sind ja noch ganz, ganz andere Stoffe drin, sekundäre Pflanzenstoffe, wo wir noch gar nicht wissen, was die für einen positiven Einfluss überhaupt auf den menschlichen Körper haben und inwiefern wir davon profitieren. Und es ist immer besser, direkt das Obst zu essen, ne? Am besten natürlich Bio, als jetzt auf das einzelne, auf den einzelnen Mikronährstoff zurückzugreifen, ne? Oder Makronährstoff, ne? Weil gewisse Lebensmittel fungieren halt in ihrer Gesamtheit.
Ja, genauso ist es ja auch, wie du sagst, ein Apfel, ne? Ballaststoffe. Du hast auch bei Früchten oder Gemüse Antioxidantien drin. Und du hast immer ein Zusammenspiel dieser Nährstoffe, genau, die sich gegenseitig beeinflussen bei der Verdauung und Aufnahme. Und das ist zu, sag ich mal, fast 99% ein positiver Einfluss, die sich gegenseitig halt quasi von der, wie nennt man es, nicht biologisch, ja, vielleicht biologische Verfügbarkeit hochschrauben. Also, dass der Körper da besser mit umgehen kann, als wenn er es komplett freigelegt bekommt. Und genau das war ja auch das Thema zum Beispiel bei Hafermilch. So, das hat ja mit der eigentlichen Haferflocke, die einen Kern hat, wo auch die Ballaststoffe drin sitzen, ja nicht mehr viel zu tun. Mhm. Weißt du, was ich meine? Klar, es gibt so Haferkuren und so, die auch für Diabetiker angeworben werden. Aber da spricht man in der Regel von Haferkleie, wo halt dieses Beta-Glucan, also auch gewisse Ballaststoffe halt vertreten sind. Aber wenn man halt ehrlich ist, die meisten kaufen sich halt zarte Haferflocken oder Hafermilch, aber nicht den Ursprung. Das ist das Gleiche bei Reis. Wer isst denn schwarzen Naturreis? Die meisten essen einfach den verarbeiteten oder fermentierten Reis. Also das sind ja wieder Herstellungsprozesse, wo das eigentliche natürliche Produkt so verändert wird, dass es quasi am Ende nur noch freie Glucose ist. So, dass der Körper das sofort ins Blut rein aufnimmt und damit erstmal klarkommen muss. So. Und das ist ja bei fast, ne, das hast du bei Billigfleisch im Supermarkt, das wird mit Wasser vollgespritzt, das wird mit Antibiotika gespritzt. Das hast du ja bei nahezu allen industriellen Lebensmitteln. Und das nimmt ja gefühlt immer mehr zu, wie du schon sagst, mit diesem Formfleisch oder diese ganzen veganen Ersatzprodukte, weißt du? Das ist ja einfach, guck dir ein veganes Schnitzel an oder so ein Zeug. Das sind ja nur noch Bindemittel, irgendwelche
Emulgatoren.
Das ist ja krank. Das ist ja einfach, du haust dir gerade da irgendwie gefühlt so was aus dem Labor rein, weißt du so? Und die Leute denken halt nicht drüber nach, was sie da essen. Und die Geschichte jetzt mit diesem CGM, mit diesem Glukosemonitor, war in dem Fall halt für mich spannend, weil ich einfach eins zu eins sehe, wie reagiert mein Körper auf das, was ich esse. Das ist ja eigentlich ein mega wichtiges, interessantes Thema, aber scheint halt niemanden zu interessieren, was er da isst und wie der Körper darauf reagiert.
Würdest du sagen, diese 2 Wochen, in denen du diesen Monitor am Körper hattest, dass das definitiv dein Verhalten in Bezug auf Essen, Konsum von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln verändert hat oder verändern wird?
Ich habe so ein Feedback dazu gedreht, das kommt morgen auf YouTube, aber also ich habe es, also ich sag mal so, bei der, was halt lustigerweise so ist, bei der Ernährung hat es eigentlich das bestätigt, was ich gedacht habe. Ich wollte ja eigentlich, also ich weiß ja, dass ich dadurch, dass ich faste, eine hohe Insulinsensitivität habe und einen konstanten Blutzucker. Das ist ja eigentlich logisch, wenn du tagsüber nichts isst und fastest, dass du natürlich dann keine Schwankungen hast, weil woher sollen die kommen? So, das war mir klar. Das hat sich bestätigt, was für mich interessant war zu sehen, dass ich mit dem Fasten wie ein Auto wirklich funktioniere, dass ich abends volltanke und der Körper dann halt in der Lage ist, tagsüber nach und nach genau die Glucose ins Blut zu geben, die er für die Belastung braucht. Das heißt, wenn ich morgens einen Spaziergang mache, dann gibt der Körper aus dem Speicher einfach Glucose frei, so viel, wie ich brauche. Das heißt, dadurch wird auch am Folgetag der Blutzucker konstant bleiben, weil der Körper aus dem Speicher das bezieht, was er braucht und ich nicht überflüssig zu viel auf einmal reinhaue, wie wenn ich jetzt irgendwie Zucker fresse. Weißt du, was ich meine? Und das hat sich durch die Kurve bestätigt, dass der Blutzucker dann steigt, wenn die Aktivität auch hoch. Also ich habe wirklich gesehen, es funktioniert wie ein Auto, was du abends volltankst. Dann war es halt lustig zu sehen, dass wenn ich abends dann mein Cardio mache, dass natürlich auch der Glykogenspeicher irgendwann leer ist. Dann ist auf einmal rapide abgefallen, aber innerhalb von Minuten sind die Ketonkörper dann eingesprungen. Das heißt, die haben durch die Gluconeogenese quasi haben die Fettsäuren oder die Fettreserven haben dann neue Glucose generiert. Und das ging innerhalb von 10 bis 15 Minuten, ist das wieder hochgegangen. Obwohl ich nichts gegessen habe. Hat halt der Ketonkörper oder die Ketonkörper haben gegengeregelt. Das kannst du dir vorstellen, wie so eine, so bleibst du mit dem Auto irgendwie stecken und dann kommt einer mit so einer, weißt du, macht die Batterie wieder an. So,
ich weiß,
so
du Notfallprogramm
kommst du doch startet, noch mal ein paar Meter. Ja. Genau, das konnte ich 1:1 an der Kurve genauso sehen, wie ich mir das gedacht habe, hat sich das bestätigt. Was ich halt ein bisschen weniger essen werde, ist auf jeden Fall weißer Reis. Ich habe halt gesehen, wenn ich mit Pizza und Pasta reingefahren habe, wo ich Fette kombinieren kann mit den Kohlenhydraten, dann war das recht konstant. Wenn ich aber beim Asiaten Reis mit einer asiatischen Soße gegessen habe, wo ja oft Glutamat oder Zucker drin ist, wo du eigentlich davon ausgehst, Reis mit ein bisschen Soße und Hähnchen ist gesünder als Pasta und Pizza, das war krank. Also Reis, weißer Reis, quasi mit Soße, ist einfach Zucker mit Zucker kombiniert. Und das ist richtig hochgeschossen. Da hätte ich halt auch Weißbrot essen können. Also weißen Reis esse ich nach wie vor, aber versuche ich zu vermeiden oder weniger zu essen, vor allem abends, wenn ich dann irgendwie schlafen gehen möchte, weil dann wieder rapide fällt. Und der Clou ist eigentlich, das Krasseste, was ich mitnehmen werde, ist das Thema Stress. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass Stress schlimmer ist, als Süßigkeiten zu essen. Also ich hatte höhere Blutzuckerspitzen, wenn ich mich aufgeregt habe. Und den Abfall danach, der war niedriger als bei Süßigkeiten.
Und du regst dich oft auf.
Nee, ich würde sagen nicht oft, aber wenn, raste ich richtig aus. Also so 2-3 Mal am Tag kann es vorkommen.
Ja, das ist schon.
Und dann rast.
Das ist schon
oft. Ist es oft? Ich weiß es nicht.
Wenn es jeden Tag ist, also, glaube ich nicht
so. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, Stress ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Und ich muss sagen, ich bin selbstständig, so ich kann mir, also ich habe eigentlich nur selbstgemachten Stress, sage ich mal so, weil ich keine Termine habe, die ich mir so legen muss, dass ich in den Stress gerate. Ich kann mir eigentlich alles so, ne, also ich habe den Luxus, dass ich eigentlich Stress vermeiden kann. Und das ist halt so jetzt mein Learning daraus, dass ich versuchen muss, noch mehr Stress zu vermeiden, weil Stress ist ohne Witz ein Faktor, der Leute krank macht, also es ist kein Scherz. Ich habe es nicht gedacht, man sagt ja immer so, stresst sich nicht so. Für mich war Stress immer so was Oberflächliches, dass man sich so einbildet, gestresst zu sein. Weißt du, was ich meine? Man sagt ja immer so, nebenher, stresst dich doch nicht, komm mal ein bisschen runter. Oder auch dieses ganze Thema Meditieren und so Zeug, das habe ich übelst belächelt, Rafa. Ja. Habe mich eigentlich mal drüber lustig gemacht. Und jetzt habe ich realisiert, Digga, da ist so viel dran. Das ist ohne Witz, wenn du schaffst, dein Stresslevel so gering wie möglich zu halten, wirst du 100% 5-6 Jahre mehr leben. Du wirst weniger Pickel kriegen. Pickel ist 100% ein Stressthema, 100%. Heißhunger ist ein krankes Stressthema, 100%, weil Leute Übergewicht haben und sich wundern, wieso sie wieder Hunger kriegen. Und es gibt inzwischen Studien, habe ich heute auch wieder gesehen, von 22 eine, dass Stress Diabetes auslösen kann. Musst du dir mal vorstellen.
Ja, nicht nur das.
Also ist ein Faktor, der zukommt.
Auch andere Erkrankungen, Krebs und chronische Erkrankungen,
Herzerkrankungen. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, weil ich erlebe das ja eigentlich tagtäglich im Berliner Stadtverkehr hier, wie viele Leute rund um die Uhr um mich herum hier, du gehst raus, also ich sehe ständig Menschen, die ausrasten. Berlin ist ja ganz krank, was es angeht. Und wenn du überlegst, es gibt Menschen, ich stress mich manchmal, ich wage mal die These in den Raum zu stellen, es gibt Menschen, die sind noch viel gestresster als ich. Und ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, was sie sich damit antun, Stress zu haben. Also ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, wie sie sich kaputt machen durch Stress, 100% gesundheitlich. Und was es für Folgen haben kann und auch Heißhunger. Und wenn du kennst ja auch diese Beispiele mit diesen blauen Zonen, kennst ja auch diese Netflix-Doku,
bla. Die Menschen sehr, sehr alt werden. Wo leben
die Menschen am längsten?
Ja, wo die sehr alt werden.
Da, wo sie keinen Stress haben. Das ist irgendwo in den Bergen, in Sardinien, das ist irgendwo in Japan auf einer Insel, wo nichts ist. Die Menschen, die am wenigsten Stress haben, werden in der Regel am ältesten.
Ja. Und gut, das ist kein auch Scherz. In Verbindung mit noch
einer Gesundheit,
einem aktiven Leben, sowohl körperlich aktiv wie auch sozial aktiv. Ne? Das ist auch ganz
klar, wichtig. Es kommen immer viele Komponenten dazu, aber ich glaube, Stress ist ein Faktor, der bei vielen so krass unterbewertet wird, weil sie es nicht glauben können. Und das Kranke ist halt, wenn du einfach an deiner Blutzuckerkurve siehst, was Stress aus. Also, wie willst du sonst Stress messen? Du kannst ja Stress nicht messen, indem du sagst, das war jetzt Stress 70%, das war 60%, das war 120%. Aber am Blutzucker siehst du einfach, was du gerade für einen Stress hattest. Und das hat mich wirklich beeindruckt und ehrlich gesagt auch echt schockiert. Ne? Es hat mich wirklich ein bisschen schockiert, wo ich dachte, ey, das tust du dir seit Jahren an. Wieso machst du das eigentlich? Du weißt jetzt sofort, dass es ungesund ist. Und ich versuche im Alltag jetzt echt gerade so im Stadtverkehr, beim Autofahren bin ich genauso. Ich raste manchmal richtig aus. Oder beim Videodrehen. Ich versuche einfach so keep calm und sagen, ey, das ist einfach mega ungesund, ja, wenn du dich jetzt aufregst. So.
Ja, vor allem Stress das kann in den verschiedensten, ja, ich sag jetzt mal, Kleidern vorbeikommen, ne? In den verschiedensten Formen. Das kann ja Wut sein, das kann Hektik sein, das kann auch Trauer sein. Ja, das kann wirklich in den verschiedensten Formen auftreten und da muss man halt wirklich schauen, wie man damit umgeht, ne? Weil manche Sachen kann man halt im Leben nicht ändern oder nur bedingt kontrollieren und dann macht es wenig Sinn, dass man darauf ja vielleicht reagiert. Weißt du, wie ich es meine?
Ich weiß, was du meinst. Klar, Trauer und den ganzen Kram. Aber glaub mir, fast alle Menschen haben Stress, den sie vermeiden könnten. Also du kannst, wenn du im Autoverkehr dich aufregst, kannst du es auch mal einfach sein lassen. Du kannst es, glaube ich, lernen, dass wenn dir jemand irgendwie die Vorfahrt nimmt oder sonst was, kannst du dir sagen, ändert jetzt nichts.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich bin auch der Typ, ich bin auch Kamikaze, sofort drauf, hupen, bla. Ich raste auch völlig aus. Und auch selbst wenn ich mit meinem Roller durch Berlin fahre, ich bin der Schlimmste, ey. Ich fahre über den Fahrradweg rechts vorbei. So, würde mich nicht wundern, wenn ich da nochmal richtig umgefahren werde. Aber man kann das, glaube ich, lernen, dass man sich in dem Moment sagt, so, du musst immer diese Perspektive sehen, was ändert das jetzt für dich, wenn du dich aufregst? Genau.
Es geht halt darum, so, einfach sich klar zu machen, dass man gewisse Dinge im Leben nicht kontrollieren bzw. nicht beeinflussen kann. Ne? Ein schönes Beispiel ist, wenn ich jetzt ein riesiger Fan von irgendeinem Musik-Superstar bin, ne? XY, und ich erfahre, dass der jetzt krank geworden ist oder irgendwie einen Unfall hatte und das zieht mich runter. Das macht mich traurig, das bereitet mir Sorgen und das erzeugt ja wieder einen innerlichen Stress. Aber wenn ich mir jetzt klar mache, dieser Superstar, dieser Musiker, der kennt mich ja gar nicht. Ne? Der weiß nicht, dass ich existiere und dass ich mir jetzt über den Sorgen mache, das ändert ja nichts an seiner Situation, weil ich kann das nicht beeinflussen und ich kann das auch nicht kontrollieren. Selbst wenn ich dem per Instagram eine Nachricht oder so etwas schicke, jetzt wirklich einem riesengroßen Superstar mit Millionen von Fans, Followern etc. pp., der bekommt meine Nachricht gar nicht mit. Ne? Und das muss man sich so auch auf gewisse andere Situationen umdenken, umwandeln, dass man wirklich einfach manche Sachen nicht ändern kann.
Und auch das Thema Sorgen, so, ne? Jetzt ist ja auch gerade diese ganze, sag ich mal, Kriegsthematik, bla. So Leute, die sagen so, ja, was hältst du von Israel, Palästina, Russland, Ukraine, so. Es ist gut, eine Meinung zu haben, die kann man auch mal aussprechen.
Kann man auch kundtun, definitiv.
Aber solange es mich persönlich nicht trifft, ne, klar, wenn ich jetzt dort Verwandtschaft habe, bla, ist was anderes. Aber wenn es mich persönlich nicht betrifft, was bringt es mir den ganzen Tag Sorgen darüber zu machen, ob Russland bald Deutschland angreift oder so ein Quatsch? Es ändert ja jetzt in dem Moment nichts. Und selbst wenn ich mir Sorgen mache, kann ich es nicht beeinflussen, wenn es dazu kommt. Deswegen, es gibt viele Dinge, wo man eine Meinung haben kann, aber wo man die Dinge einfach auch so stehen lassen muss, weil man sie jetzt gerade nicht persönlich beeinflussen kann. Sei denn, du bist tatsächlich Politiker oder sonst was und hast da die Möglichkeit, da wirklich mitzuspielen. Du kannst auf Demos gehen, so, das kannst du in Berlin machen, finde ich völlig in Ordnung, dass man zusammen aufsteht. Aber diese persönlichen Sorgen, die sind halt echt schwierig, weil die beeinflussen eigentlich nur bei dir viele Dinge negativ, weißt du? Und ich glaube, das haben viele so drin, diese ne, auch, ja, es sind so viele Sachen einfach so, auch in der heutigen Gesellschaft, wo Leute besorgt sind, sich aufregen oder wie viele Leute die ganze Zeit auf die Regierung meckern, dann denke ich mir, ja, dann wähl nächstes Mal was anderes oder setz dich politisch ein, aber wenn du die ganze Zeit auf irgendwas meckerst, ändert das nichts an deiner Situation so gerade, verschwendest wahrscheinlich nur Zeit, dann sorg doch lieber dafür, dass du irgendwie persönlich vorankommst, unabhängig von irgendeiner politischen Lage, dass es dir besser geht. Weißt du, du kannst nicht immer alles auf andere schieben, auch wenn die natürlich verantwortlich sind. Aber wenn du es nicht beeinflussen kannst, dann sorg erstmal für dich selber, so gefühlt, weißt du? Sorg erstmal für dein eigenes Wohlbefinden. Weil viele Leute denken immer so viel an andere, bla bla bla, und gehen selber daran kaputt und checken es halt einfach nicht, ne?
Ja, definitiv. Um nochmal das Thema Konkurrenz aufzugreifen. KI wird ja immer wichtiger. Inwiefern hast du Angst davor, dass jetzt in deinem Berufsfeld KI in sonst irgendeiner Form dir ja das Arbeiten erschweren könnte? Oder sogar im Gegenteil, könnte es dir das Arbeiten erleichtern?
Ja, man kann es von beiden Seiten betrachten. Ne? Bist du jetzt ein Optimist, sagst du, es wird alles besser, weil mich das unterstützt? Bist du ein Pessimist, sagst du, ich bin bald arbeitslos? Ich glaube, viele einfache Jobs werden tatsächlich wegfallen. Ne? Ich glaube, wo es halt echt schwierig ist, das siehst du ja schon die einfachsten Dinge, sind so halt so Grafiker und so ein Zeug. Vielleicht auch irgendwann Videocutter und so ein Zeug. Weil das kannst du ja tatsächlich schon irgendwie mit Texten und sowas so dir bauen lassen. Also das ist ja gerade am Anfang, aber das wird ja in wenigen Jahren so krass sein, dass du vielleicht echt keinen Grafiker mehr oder so brauchst. Ich finde es immer schwierig, dass eine KI etwas ersetzt, wo du so eine persönliche Komponente hast, so eine Art Seelsorger-Komponente. Das hast du tatsächlich in meinen Augen auch als Personal Trainer oder im Fitnessbereich, dass du auch so ein bisschen der Zuhörer bist. Weißt du, was ich meine? Dass du auf persönliche Sorgen eingehst. Ist aber in dem Fall, glaube ich, auch wieder zielgruppenaffin. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt mit älteren Leuten auch über deren persönlichen Probleme spreche und dementsprechend auch auf das Training oder die Ernährung eingehe, dann funktioniert das noch ganz gut. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt mit diesem ganzen KI-Thema, also es wird sich verändern, weil die Leute, die jetzt mit KI aufwachsen, für die wird es völlig normal sein, dass in 10 Jahren wahrscheinlich ein Roboter neben denen steht und mit denen quatscht und denen die Übungen aufbaut. Da habe ich jetzt einen gleichaltrigen 40-, 50-Jährigen, der wird diese persönliche Komponente wahrscheinlich noch vermissen. Genauso ist es auch, glaube ich, wenn du ins Altersheim gehst und so ein Pfleger. Die alten Leute jetzt brauchen noch jemanden zum Quatschen. Die werden sich nicht daran gewöhnen können, wenn da ein Roboter rumfährt und mit denen irgendwie KI-mäßig redet. Wenn aber die jetzt vielleicht 15-, 20-Jährigen in 50 Jahren ins Altersheim gehen, für die wird es normal sein, mit dem Roboter zu reden, weißt du? Ich glaube, das ist halt eher so eine Herangewöhnung und vielleicht natürlich auch die Entwicklung, wie gut diese Dinger irgendwann sind, dass du einen Menschen wirklich nicht mehr brauchst oder nicht mehr vermisst. Also ich glaube, diese Gefühlsebene, die wird noch ein bisschen brauchen, bis du diese Gefühlsebene KI-technisch abbilden kannst. Aber rein technisch und inhaltlich wird das schon wenige Jahre alles ablösen, denke ich.
Jetzt mal ein bisschen kontroverser gefragt. Also nehmen wir echt an, in den nächsten 10 bis 15 Jahren gibt es wirklich humanoide Roboter, die ja so, ja, wie wir gebaut sind. Und ja, es gibt nur noch ganz wenig Unterschiede zu echten Menschen, oder es ist schwierig festzustellen, natürlich auch in Verbindung mit einer KI. Was glaubst du, hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Menschheit? Denn wir haben ja heute schon das Problem, dass KI vor allem im Social-Media-Bereich immer größer wird. Und es gibt ja mittlerweile auch schon KI-Influencer, die wo du wirklich nicht unterscheiden kannst, ist das jetzt ein Mensch oder ist das jetzt künstlich, ein künstlich erzeugtes Wesen, was halt wie ein Mensch agiert. Ne? Da gibt ja wirklich schon 2, 3 KI-Influencer von Agenturen kreiert, wo teilweise Menschen drauf reinfallen oder nicht wissen, dass es wirklich, dass die nicht echt sind.
Ja, ich kenne, es gibt ja bei TikTok so einen Tom Cruise-Account und so ein Zeug, oder Leonardo DiCaprio, wo die so ihren besten Jahren quasi, wie nennt man das, wenn das Gesicht so...
Ja, das ist ja Deepfake, aber ich meine wirklich KI-erzeugte Influencer. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile 2, 3 weibliche KI-Influencer, die regelmäßig Bilder von sich posten, auch, ich glaube, Videos durch KI erstellt, wo du ja nicht unterscheiden kannst, ob das echt oder unecht ist.
Also ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen. Also die Frage, ob wir uns noch daran gewöhnen, aber das meine ich ja, ich glaube, die nachfolgenden Generationen, die damit groß werden, für die wird es irgendwann normal sein. Also 100% wird es irgendwann normal sein, dass du wahrscheinlich in die Straßen gehst und vielleicht nicht mehr weißt, wer ist echt und wer ist Roboter. Es wird so kommen. Das wird wie in irgendwelchen Utopien oder Science-Fiction-Filmen, bin ich 100% davon überzeugt, dass es so sein wird. Vielleicht gibt es dann, es kommt wahrscheinlich dann auch auf den Staat an, ne, dass du so Regulierung hast, dass vielleicht auch, wenn die identisch wie Menschen aussehen, dass man vielleicht eine Kennzeichnung braucht. Was weiß ich, vielleicht haben die einen roten Punkt auf dem Kopf oder eine grüne Fahne hinten an der Schulter, dass man erkennt, das sind keine echten Menschen, weißt du, dass du die im Notfall vielleicht abstellen kannst oder so. Vielleicht gibt es dann irgendwie so Notfallstecker oder Knöpfe oder irgendwie, was weiß ich, gibt es vielleicht irgendwie über Bluetooth, kannst du irgendwas klicken, um den auszustellen oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du es das wie in so Science-Fiction-Filmen in vielleicht schon in 30, 40 Jahren so hast, dass du Roboter hast, die 1:1 wie Menschen aussehen, agieren. Ich meine, guck dir diese Boston Dynamics an. Da gibt es ja auch welche, die können klettern, die können springen, die können sich hochziehen. Die haben wirklich schon humane Bewegungsabläufe, wo es wirklich nicht mal weit ist dahin, dass die wirklich auch, was weiß ich, Stabhochsprung machen können oder auch, kannst sie beim BVB in die Mannschaft stellen und die spielen einfach mit. So, das ist ja echt nicht mehr, das ist ja wirklich nicht mehr weit davon entfernt. Und diese Sprünge bei der Entwicklung sind ja gerade so schnell, dass ich mir vorstellen kann, dass es wirklich keine Jahrzehnte mehr dauert, sondern schon nur noch wenige Jahre, dass wir da so weit sind. So, ne?
Ja, weil ich bin da ja wirklich so ein kleiner Nerd und ich habe mit meinen besten Kumpels da schon echt öfter drüber geredet und die sehen halt dieses ganze Thema sehr kritisch, vor allem wenn es um das Thema Sex geht. Das klingt jetzt komplett wirr, aber überleg dir mal, wie es für die Menschheit sein wird, wenn es Sexbotter gibt. Sowohl für Mann als auch für Frau. Das ist ja der Untergang der Menschheit. Wenn du nicht mehr dich mit deinem anderen Geschlecht fortpflanzen musst, weil du halt dir so einen Sexbotter holen kannst. Und der macht aber alles, was du willst. Der sieht genauso aus, wie du es haben möchtest. Und der meckert nicht, mit dem streitest du dich nicht, den kannst du abschalten, wenn es dir mal zu viel ist. Das ist Black Mirror, das ist der pure Wahnsinn.
Aber ist doch mega praktisch, Rafa. Und es ist irgendwie die Lösung für die Überbevölkerung. Ich meine, irgendwann muss es ja eine Lösung dafür geben. So, es gibt ja wenige Szenarien. Entweder platzt irgendwann hier doch die Atombombe und wir fangen irgendwann wieder an mit Stöcken und Steinen von vorne. So wie nach den Dinosauriern gefühlt. Oder Meteorit knallt rein.
Ja, oder wir ficken nicht
oder
mehr.
Oder die Leute. Oder wir ficken nicht mehr. Genau. Das ist halt. Also irgendwann wird der Cut kommen, Rafa. Also 100 Pro. Also auch wenn das jetzt so düster klingt, aber eins von diesen drei Szenarien wird safe eintreten, früher oder später. Ja. Ob wir das noch erleben, ist die Frage. Ich hoffe natürlich nicht. Also alle drei Dinge finde ich nicht geil, aber eine von den drei.
Aber du musst realistisch sein.
Aber
überleg dir das mal. Also wir machen uns Sorgen über, es könnte irgendwie ein neuer Supervirus kommen oder aber ein Atomkrieg oder ein Meteoriteneinschlag. Und am Ende ist es vielleicht einfach nur unsere Faulheit, mit dem anderen Geschlecht zu interagieren, weil es halt mega kompliziert geworden ist, einen richtigen Partner zu finden. Und wir sterben einfach aus, weil wir einfach nur noch Geschlechtsverkehr mit Robotern haben.
Ja, aber das ist halt, das ist auch eine Option. Vielleicht haben wir noch eine Option, haben wir vielleicht noch vergessen. Das wären halt Außerirdische.
Ja, oder?
Siehst du immer, letztens gab es irgendwie in Miami, hast du das gesehen? In Miami, wo da irgendwie an dieser Mall, das ging bei TikTok irgendwie viral, wo irgendwie so irgendwie 150 Streifenwagen irgendwie plötzlich da aufgetaucht sind. Und alles abgeriegelt haben, weil sie sagen, also es war die These im Raum, sie haben Außerirdische gesehen.
In Miami.
Und dann gibt es, und da gibt es so richtig so Theorien jetzt gerade. Und dann siehst du so, irgendwelche haben so wohl so große Schatten gefilmt und so überdimensionale Außerirdische waren in der Shopping Mall. Aber ja, musst du mal googeln, ja, wie krank
also ist. Also ich sag mal so, wir sind ja ein sehr, sehr kleines Licht im Universum. Ne? Also wirklich, wir sind noch nicht mal ein Fliegenschiss im Universum, sind wir. Es gibt zig Milliarden Sonnensysteme mit zig Milliarden Planeten und ich bin der festen Meinung, irgendwo wird es noch weiteres intelligentes Leben geben.
Vielleicht gibt es ja so eine genau Parallelwelt, Rafa, also wie die
kann
Erde.
Kann auch alles sein und das ist unerreichbar weg, es kann alles sein, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die bei uns waren. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt es, aber warum sollten die hierher kommen? Warum sollten die direkt in Miami in einer Shopping Mall auftauchen? Oder sonst?
Also, schönes Wetter, Palatinas.
Es ergibt aber keinen Sinn.
Schön Tacos und Nachos.
Es ergibt halt einfach keinen Sinn, weiß ich meine. Oder warum sollten die irgendwie den einzigen oder, Sinn? Oder sonst irgendwie was machen? Oder einfach dort auftauchen oder dort? Also, ja. Ne? es ergibt halt.
Aber ich glaube, Rafa, wenn die kommen sollten.
Ja, dann sind wir am Arsch.
Dann
sind wir definitiv am Arsch.
Dann werden die auch richtig kommen, weil dann werden die hier nicht irgendwie rumspionieren, weil dann sind die uns technisch klar überlegen. Das heißt, die werden uns innerhalb von wenigen Tagen platt machen und dann kommen die wegen den Rohstoffen, weil was. Es gibt keinen anderen Grund. Ja,
also, wenn,
also wir werden ja
wenn
auch,
man das,
also es gibt zwei Gründe, Überbevölkerung oder Rohstoffe. Das ist ja auch der Grund, wieso wir auf dem Mars forschen, weil wir uns Rohstoffe erhoffen und so ein Zeug.
Also wenn Außerirdische auf die Erde kommen sollten und die sind nur ansatzweise so gepolt wie der Mensch, dann sind wir zur Sklaverei oder zum Tode verurteilt. Das ist, ne, weil das gab es schon mal bei uns auf der Erde, ne, als die Europäer nach Südamerika gesegelt sind, war im Endeffekt nichts anderes, ne? Das waren Außerirdische, wenn man das jetzt wirklich als Metapher sieht, die da halt oder eine weiterentwickelte Zivilisation, die auf eine niedrigere entwickelte Zivilisation gestoßen ist und die haben da halt alle versklavt und umgebracht und
für aber sich dann, genutzt. Aber dann muss ich sagen, sind die Sexroboter wirklich die beste Option? Ist
für eine gewisse Zeit definitiv die bessere Option.
Das tut den wenigsten weh.
Macht Spaß, definitiv, gehe ich von aus, aber ist halt.
Aber
ist
das
halt
wäre doch mal ein Drehbuch-Raffer für einen Film.
Ja, eigentlich so
der
schon.
Untergang der Menschheit
durch Sexbotter
findet ganz anders statt, als wir denken.
Revenge of the Sexbotter.
Dann müssen die Zeugen Jehovas ihr Buch auch neu schreiben, sag ich dir, Raphael.
Ja, das ist, verrückt. Ja, Christoph, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben wieder.
Ja, wir haben uns eigentlich gesagt, dass wir nicht so übelst in die Länge ziehen wollen. So eine Stunde ist mal echt überschaubar und eigentlich ganz gut, oder?
Ein bisschen so um die Stunde herum.
Solange
wir es regelmäßig machen. Wir brauchen ja auch immer noch Futter für die nächsten Folgen. Es war definitiv wieder interessant und unterhaltsam. Und ja, wie immer, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei, bei dir auf dem Profil, auf meinem Profil. Stellt
wir
uns
können,
gerne
wir
Fragen.
Wir können ja nochmal sagen, genau, wollte sagen, oder Anregungen für ein Thema. Wenn ihr sagt, ey, diskutiert doch mal über das Thema, das wäre mega spannend. Dann haut raus, schreibt Rafa oder mir irgendwie eine Direktmessage, ist einfach.
Genau,
so.
Oder schaut auf Spotify vorbei, da stellen wir auch meistens Fragen oder Umfragen online und sind da ganz gespannt auf euer Feedback. Von mir war's das. Vielen Dank fürs Zuhören, Christoph. Wie immer überlasse ich dir die letzten Worte.
Ja, ich kann nur sagen, lasst wirklich die Finger von Hafermilch, das tötet
und von Sexbottern.
Genau. Also, tschüss.